Einen schönen guten Abend zusammen. Wir erleben immer häufiger, dass Unternehmen sagen, wir nehmen kein Bargeld mehr an. Diese Woche gab es einen großen Elektrohändler, der genau das verkündet hat. Mich hat das unglaublich getriggert und David und ich wollen heute mal über diese Entwicklungen sprechen. Hi David.
Hallo Gesa, ja, ich habe das auf jeden Fall auch mitbekommen und wo ich das dann vernommen habe, war ich einfach nur entsetzt. Weil das ja quasi schon der Beginn ist, diese Agenda, die den Menschen das Geld entwöhnt, dass die Leute von dem Bargeld quasi isoliert werden, dass die halt überwiegend digital bezahlen. Und wenn es das Angebot des Bargeldes nicht mehr gibt als Akzeptanz, dann werden sich natürlich viel mehr Menschen mit diesen digitalen Zahlungsmitteln befassen, weil sie es müssen, weil sie ja sonst nicht anders bezahlen können. Und wenn es dann Nachahmer gibt, die das dann auch fortsetzen, mit bestimmten Argumenten, die sie medial dann transportieren, dann kann es schon durchaus dazu führen, dass Menschen aus diesen Konsumtempeln dann quasi ausgegrenzt werden. Und das ist natürlich auch eine Art, jemanden zu diskriminieren, wenn man sein Bargeld nicht annimmt, obwohl es ja das gesetzliche Zahlungsmittel ist und überall eigentlich akzeptiert werden müsste.
Für alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir sprechen, es gibt eine Firma, die heißt Gravis und die vertreiben in erster Linie Apple-Produkte. Und die haben irgendwann in 2022 eine Testphase gestartet in manchen Filialen. Insgesamt haben die 40. Und jetzt haben die gesagt, so, wir machen jetzt überall halt kein Bargeld mehr. Darum geht's halt. Und hast du Kontakt zu denen aufgenommen?
Ja, wo ich das erfahren habe, habe ich dann sofort erstmal eine E-Mail geschickt, um einfach mal denen zu zeigen und auch zu präsentieren. Ich bin damit nicht einverstanden. Und diesbezüglich habe ich auch eine kleine Umfrage gemacht, wie viele Leute sich auch an dieser Aktion beteiligt haben. Viele waren es nicht. Aber wie gesagt, das ist ja wie mit jedem ungerechten Strategiepapier der Bundesregierung, die sie im Hintergrund vorbereiten. Wenn man darauf nicht entsprechend antwortet, dann werden sie es einfach tun. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich dagegen aufzulehnen und zu sagen, nee, nicht mit mir, ich bin damit nicht einverstanden, ich finde es nicht gut. Nein ist eigentlich so das wichtigste Wort, was man in den heutigen Zeiten praktizieren müsste, um etwas hier zu verändern oder etwas aufzuhalten vor allen Dingen.
Ja, absolut. Also ich habe da ja direkt angerufen und das Hauptargument von denen ist, ja, die meisten Kunden zahlen halt eh nicht bar. Und deswegen machen wir das halt. Der Kunde will das so. Und das andere Argument war natürlich auch der Klimaschutz. Ja, da haben die irgendwas geredet von wegen, ja, das spart ja Ressourcen und so weiter und so weiter. Aber ich glaube auch, dass in dem Moment, wo die Menschen überhaupt gar nichts dazu sagen und das einfach akzeptieren, dann macht es das natürlich auch sehr leicht für andere, das danach zu machen.
Ja, definitiv, weil sie werden sich dann sagen, guck mal, wir haben es vorgemacht, es gab ja keinen ernst gemeinten Widerstand, die Leute haben einfach so wie bisher konsumiert. Und wenn sie damit noch argumentieren, dass ja eh jeder mit einer EC-Karte bezahlt oder mit Visa oder Mastercard oder was auch immer, dann haben sie natürlich die Argumente auf ihrer Seite und ja, dann trägt sich natürlich der Trend fort. Und es gibt gerade in Berlin, wo ich lebe, ziemlich viele Geschäfte, die nur Kartenzahlung auch akzeptieren inzwischen. Das werden auch immer mehr. Ob das jetzt ein Fahrradladen ist, der mir spontan einfällt, oder ein Café oder selbst kleine Nahrungsmittelgeschäfte, die das natürlich auch mitmachen. Und der Trend ist erschreckend.
Die meisten Menschen da draußen wissen vermutlich überhaupt gar nicht, wieso man was dagegen haben kann. Ich denke mir, dass viele Menschen, die zum Beispiel jetzt noch mit Karte zahlen, ganz selbstverständlich, aber auch dagegen sein werden, dass ihnen diese Möglichkeit genommen würde, bar zu zahlen. Das darf man, glaube ich, auch überhaupt gar nicht außer Acht lassen.
Absolut. Ich meine, im Endeffekt ist ja diese Bargeldlosgesellschaft im Grunde ja nichts Schlimmes oder nichts Schlechtes, wenn wir eine gerechte Regierung hätten oder gerechte Strukturen, die dahinter sind. Ja? Das Problematische bei der Sache ist, dass jedes Mal, wenn eine externe Instanz in diesen Zahlungsverkehr jederzeit eingreifen kann, macht es dieses Bargeldlose natürlich nicht mehr schmackhaft, nicht mehr bequem, weil da muss man immer Angst haben, wenn ich jetzt das nächste Mal zum Beispiel an ein EC-Zahlungsterminal stehe, wo ich jetzt irgendwie was bezahlen will, da kann eine externe Person ja diesen Prozess ja quasi extern beeinflussen und das löst bei mir jedenfalls ganz merkwürdige Gefühle aus, deswegen habe ich prinzipiell immer Bargeld bei mir. Und wenn ich kein Bargeld habe, weil ich es einfach mal versäumt habe, mir Bargeld zuzulegen oder aus dem Automaten rauszuholen oder was auch immer, und wenn ich dann eines Tages dann an der Kasse stehe, dann habe ich schon echt Bauchweh, ob das jetzt durchgeht oder ob mich da eventuell jemand gesperrt hat. ja, oder ausgegrenzt hat. Und das habe ich bei dem Bargeld nicht. Ich weiß hundertprozentig, ich werde jetzt mit diesem 5-Euro-Schein mir jetzt ein Brötchen kaufen. Ja, das passt und das wird auch durchgehen. Was ich bei der bargeldlosen Variante ja nicht so habe. Es ist bequem, definitiv. Man kann ja ganz schick und trendy mit einer Smartwatch bezahlen. Aber.
Vor allem weiß ja auch keiner, was du gekauft hast.
Ja, du hast ja dann keine Privatsphäre mehr. Das heißt, die wissen, wo du warst, wo du was gekauft hast und welche Uhrzeit, auf die Sekunde genau. Ja, und was vor allen Dingen. Und das kann natürlich auch eines Tages gegen dich verwendet werden. Ja, wenn du dich zum Beispiel zu oft in einem bestimmten Café aufgehalten hast, zum Beispiel, oder halt die verkehrten Lebensmittel gekauft hast, die dir ja gar nicht zustehen. Weil es könnte ja jemand in diesem Prozess auch zum Beispiel wie die WHO eingreifen und sagen, ja, du darfst jetzt bestimmte Lebensmittel nicht mehr konsumieren. Und deswegen darfst du das jetzt auch nicht mehr bezahlen und auch gar nicht mehr kaufen.
Man könnte auch mal schauen, mit wem du so ins Café gehst.
Genau, definitiv.
Viele denken sich vermutlich jetzt, ja gut, aber es ist immer schlecht, mit Karte zu zahlen. Du sagtest gerade, die Technologie an sich ist ja überhaupt gar nichts Schlimmes. Es kommt ja immer nur darauf an, wer die halt kontrolliert. Wir müssen uns ja auch darüber bewusst sein, dass das Geld, was du jetzt zum Beispiel von deiner Arbeit bekommst, du bekommst das ja schon digital. Du bekommst es ja als Zahlen auf dein Konto. Und dann kannst du es ja nur in Bargeld sozusagen umwandeln. Aber es ist ja nicht an sich ein physischer Wert, wenn du es bekommst. Früher war das ja anders, ne? Kennst du noch diese Lohntüten? Also du vermutlich nicht persönlich, aber die Erzählung, ne?
Naja.
Und das war ja so, die Leute hatten das ja dann wirklich von Anfang an in der Hand und konnten das halt irgendwo ausgeben. Und dadurch, dass du es ja eh schon umtauschst, wenn du es halt in bar haben willst, ist ja sozusagen schon dieser Zwischenschritt gegeben. In dem Moment, wo du es aber halt wirklich nicht mehr umtauschen kannst, ergeben sich natürlich viele Probleme. Wir sehen jetzt aber, dass EU-weit ein gewisses digitales Zahlungsmittel etabliert werden soll. Und viele Menschen wissen wahrscheinlich gar nicht, dass das schon relativ weit fortgedrungen ist. Wir sprechen natürlich gerade über den E-Euro und da gab es ja schon eine Testphase. Die hat in 2022 begonnen und die haben gesagt, dass die 2023 einen Gesetzesentwurf in die EU-Kommission einbringen wollen. Sie sagen, es wird zusätzlich zum Bargeld sein, aber wie sind da deine Gefühle?
Ich bin der Meinung, dass wenn sie jetzt die erste digitale Wallet launchen werden, die dann an die digitale Identität gekoppelt wird, die, glaube ich, 2020 bereits ins Gesetz gegossen worden ist, soweit ich das dunkel noch in Erinnerung habe, dass sie bis dahin den Einzelhandel so weit gebracht haben, dass keiner mehr das Bargeld akzeptiert. Es wird nicht verboten, es wird dann später abgeschafft, mangels Akzeptanzstellen. So werden sie das regeln. Sie müssen hier gar nichts verbieten. In dem Moment, wo du deine Bulette nur mit einer digitalen Kartenzahlung oder mit welcher Zahlung auch immer, in digitaler Form bezahlst, bist du ja schon quasi in deren System drin. Wenn du keinen mehr findest, der dein Bargeld abnimmt, dann wirst du dann quasi später ja ein Problem damit haben, das irgendwo loszuwerden, weil es keiner annehmen wird. Weil sie machen das den Menschen ja jetzt momentan madig. Die Leute, die noch Bargeld annehmen, werden eventuell von Finanzämtern abbestraft. Sie werden einfach mal hoch eingeschätzt. Ja, dass die halt mehr abverkauft haben, gerade in der Gastronomie ist es so der Fall. Da haben sie riesen Kopfschmerzen mit, dass es immer mehr Gastronomieunternehmen gibt, die dann auf digitale Zahlungsmittel komplett umsteigen, damit sie keinen Stress mehr mit dem Finanzamt haben. Das heißt, der Trend bewegt sich ja schon zu der Bargeldabschaffung. Und später, wenn der Punkt dann gekommen ist, wo sie dann diesen digitalen Euro launchen werden, werden sie das dann beispielsweise den Leuten verkaufen. Du, es wird ja nirgendwo mehr Bargeld akzeptiert. Sie bauen unter anderem auch die Geldautomaten inzwischen ab. Die Bankfilialen werden abgebaut. Der Trend ist auch riesengroß momentan. Also ich persönlich kenne schon 5 Filialen, die zugemacht haben, nur in meiner Umgebung. Und wenn es dann keine Automaten gibt oder ich muss irgendwo kilometerweit fahren zu irgendeinem Bankautomaten, wo ich dann Bargeld bekomme und der dann eventuell noch kaputt ist, ja, dann sieht es da ein bisschen anders aus. Da werden die Leute schon aus der Frust heraus auf die digitalen Zahlungsmittel zugreifen. Und der Jump von einer EC-Karte oder von einer Visa-Karte auf die digitale Währung, den digitalen Euro, ist eigentlich ein Katzensprung. Ja, das ist einfach fast gar nicht wahrnehmbar, weil die Struktur und die Technologie ist eigentlich fast immer die gleiche. Es wird sowieso zentral sein. Ein digitales Zentralbankgeld. Zentral, nicht dezentral. Ja, sondern zentral. Und somit werden die Leute, die dann natürlich diese zentralistische Währung dann kontrollieren, dann natürlich alle Züge in der Hand haben, die Menschen darüber auch zu lenken.
Also Bargeld könntest du dir ja im Moment noch beim Supermarkt holen oftmals. Das Problem ist nur, wenn du irgendwann da auch keinen Kassierer mehr hast, dann bekommst du da halt auch kein Bargeld mehr.
Sie sind ja gerade dabei, die Supermärkte umzugestalten, wo es dann in Zukunft diese ja, Selbstbedienungskassen gibt, wo dann jeder mit seinem Warenkorb sich dann die Arbeit machen kann, selbst die Artikel quasi einzuscannen, wie lange das dauert, kann sich jeder ausmalen, der schon bei IKEA eingekauft hat. Die sind da ziemlich langsam unterwegs, dann wird es dazu führen, dass die Leute dann selbst dazu keine Lust mehr haben, weil die Supermärkte gerade in den Kassenbereichen überfüllt sind. Da denken sich die meisten, ja, da kann ich ja gleich alles online bestellen. Und da hätten wir sogar schon den Jump von den Supermarkt zu den allgemeinen Lieferservices, wie uns schon in diversen dystopischen Filmen gezeigt worden sind, wie zum Beispiel in Songbird.
Du sagtest ja eben, dass die das Bargeld ja gar nicht verbieten müssen. Klar, wenn du jetzt verschiedene Geschäfte hast, wo die sagen, wir haben da jetzt überhaupt gar keine Kassierer mehr, dann wirst du da ja auch nur noch bargeldlos bezahlen können. Und dann kannst du ja da reingehen oder nicht da reingehen. Dann sagen die halt einfach, dann bleibst du halt draußen.
Wenn man sich jetzt das vorstellt, dass man zum Beispiel jetzt 10 Supermärkte hat und 9 von denen akzeptieren nur bargeldlose Zahlungen, dann wird schon ein bisschen problematisch, dass die Menschen dann ja sich anpassen werden, natürlich. Der Mensch ist ja von Hause aus bequem, er will ja nicht viel Stress haben. Da werden selbst die Leute, die jetzt noch kritisch dem gegenüberstehen, sich auch sagen, ja, bevor ich jetzt irgendwie 20 Kilometer zu dem nächsten Supermarkt fahre, wo ich mit Bargeld bezahlen kann, dann werde ich den digitalen Euro einfach nehmen, dann habe ich meine Ruhe, da kann ich dann alles essen. Und das ist so wie mit den Masken, so weißt du, Anfang 2020.
Ja, aber David, da sind wir ja schon wieder am Anfang, dass es ja auch um diese Akzeptanz geht.
Ja.
Weil jetzt sind wir ja am Anfang dieser Entwicklung. Und wenn die Menschen jetzt schweigen und das halt mitmachen, und sei es auch nur bei einzelnen Geschäften, wie wir das ja eben gesagt haben, ich meine, diese Kette, das sind 40 Läden, wenn da einfach jetzt kein großer Widerspruch kommt und immer mehr machen das, dann sind wir halt wirklich irgendwann an diesem Punkt, wo einfach diese Alternativen kleiner werden. Aber erstmal steht die Akzeptanz da, weißt du?
Ja, sie werden es halt nicht verbieten, sondern sie werden es einfach mal abschaffen. Sie werden damit argumentieren, dass die Produktion von Bargeld natürlich viel CO2-Emissionen verursacht, mit dem Umweltschutz, es müssen Bäume gefällt werden. Das werden sie alles in diese Argumentationsgrundlage einbauen, um das Bargeld dann quasi komplett zu liquidieren. Und wenn es sowieso keinen mehr gibt, der irgendwie mit Bargeld bezahlt, ja, dann hat sich das für sie sowieso erledigt. Da wird es auch keinen großartigen Widerstand geben. Der Widerstand müsste eigentlich jetzt schon kommen. Der müsste in jedem Menschen heute schon bereits anfangen. Egal, ob du jetzt dein Auto betankst, im Bargeld. Wenn du dir eine Bulette holst, wenn du ein Brötchen holst, prinzipiell mit Bargeld bezahlen. Das heißt, diese ganzen digitalen Zahlungsmittel sabotieren. Und das sagt dir wirklich jemand, der Technik liebt. Ich mag Technik ohne Ende. Ja, aber ich muss in diesen ernsten Zeiten wirklich sagen, auf gar keinen Fall. Nicht unter diesen Bedingungen, nicht mit dieser Regierung und nicht mit dem, was wir dadurch eventuell noch erwarten werden, was wir dann am Ende dieses Podcasts dann nochmal im Detail erklären werden.
Man könnte natürlich auch vorsorglich schon mal direkt mit den Menschen ins Gespräch kommen. Also wenn du jetzt zum Beispiel in eine Tankstelle gehst, könntest du denen ja auch mal sagen, so pass mal auf, wenn ihr das mitmacht, komme ich nicht mehr zu euch.
Ja, das ist ein großes Problem, gerade diese Kommunikation, dieses Zwischenmenschliche. Da haben viele Menschen leider Nachholbedarf. Und es ist ja auch nicht schlimm, dass es nicht jeder so kann, aber es müsste theoretisch neu erlernt werden. Das heißt, wir müssen es wieder lernen, miteinander zu sprechen. Nicht so eiskalt in den Supermarkt reingehen, ohne mit jemandem zu sprechen, sondern einfach ein Teil der Menschheitsfamilie sein und sich einfach mal austauschen. Kommunikation ist das A und O. Und wenn wir miteinander nicht kommunizieren, uns austauschen, dann führt das genauso wie in einer Ehe zu Problemen, wenn man die Probleme totschweigt und sie nicht ausspricht. Und genauso verhält es sich auch in diesen Zeiten, gerade mit dieser Bargeldangelegenheit, wenn wir die Unternehmen nicht darauf aufmerksam machen, dass wir unsere Freiheit behalten wollen und auch die Option haben wollen, ob wir es nutzen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aber wir wollen die Option haben, nicht ausgeschlossen zu werden, nicht isoliert zu werden. Und das muss an sie nah getragen werden, so nah wie es nur geht, dass sie es begreifen. Wenn ihr das komplett umstellt, dann werden wir bei euch nichts mehr kaufen. Da könnt ihr zumachen, da könnt ihr dicht machen.
Im Endeffekt sind ja die kleinen und die mittleren Unternehmen da auch so ein bisschen die Zielgruppe. Weil das sind ja auch die, die im Endeffekt ja auch weg sollen. Und da ist es natürlich total wichtig, da irgendwie in den Kontakt zu treten.
Ja, aber es sind ja gerade die kleinen Unternehmer, gerade die kleinen Cafés, die kleinen Restaurants, die natürlich auch richtig, gerade in den letzten Zeit, also seit 2020 bis heute, ich stehe ja mit ziemlich vielen in Kontakt, wo sie wirklich massive Probleme mit ihren Finanzämtern haben, weil sie die wirklich dazu bedrängen, wirklich auf digitale Zahlungsmittel radikal umzusteigen. Und das sind ja gerade die Kleinsten, ja? Wenn die dann weg sind, dann haben natürlich die Großkonzerne die Oberhand, ganz klar. Und können dann das Brötchen, was man dann früher beim Bäcker geholt hat, dann von der Amazon-Abteilung geliefert bekommen. Ja, die dann selbst darüber bestimmt, was in diesem Brötchen drin ist und nicht, was wir gerne drin hätten, wa?
Ja, ich meine, die Entwicklung sehen wir ja seit Corona, ne? Da verschwinden halt immer mehr kleinere Läden und dann ist da erstmal Leerstand und dann kommt da irgendeine große Kette rein oder wie auch immer. Aber lass uns doch mal allgemein über diese Strategien sprechen, wo sie halt immer sagen, Bargeld ist nicht gut. Da haben wir ja zum einen, dass sie sagen, ja, das befördert halt die Kriminalität. So, das ist immer so das Hauptargument, ne? Terrorismus oder halt Schwarzarbeit. Dann sagen sie den Menschen, schau mal, du bist lieb, du zahlst deine Steuern und andere Leute tun das nicht. Wenn wir kein Bargeld mehr hätten, gäbe es die Möglichkeit ja gar nicht und so weiter und so weiter. Sie spekulieren ja immer darauf, dass der normale Bürger sagt, ja, ich mach das ja nicht, also soll auch kein anderer die Möglichkeit bekommen. Und das ist natürlich vorgeschoben.
Ja, definitiv. Ich meine, eine kriminelle Organisation kann sich auch mit Gold bezahlen oder mit Silber oder mit Kryptowährungen. Das ist einfach so ein Fundament, was sich die Regierung immer rausnehmen, um das irgendwie zu legitimieren, dass man das irgendwie abschaffen kann oder dass man das nicht mehr braucht, was gefährlich ist. Aber das sind auch immer die gleichen Märchen, die sie den Menschen erzählen, damit die sich davon distanzieren. Sie wollen das einfach ihnen madig sprechen. Damit sie einfach sagen, nee, also ich will ja kein Krimineller sein, ich bezahle jetzt mit EC-Karte, ich habe ja nichts zu verstecken. Aber merken es dann einfach nicht, was sie sich für ein tiefes Grab damit graben, indem sie das ja akzeptieren, indem sie sich quasi von der Freiheit, die sie eigentlich zuvor über das Bargeld hatten, distanzieren. Das heißt, jeder gibt dann freiwillig seine Freiheit, ja, auf, so nach dem Motto, ich will kein Krimineller sein. Und wenn man sich dann die Entwicklung überhaupt im Allgemeinen anschaut, wer mir in der letzten Zeit geschadet hat, war es kein Krimineller, der irgendwie eine Transaktion gemacht hat, sondern man wird ja überwiegend von diesem Staat irgendwie in eine Notlage gedrängt. Und das ist viel gefährlicher als jeder Kriminelle, den ich bis heute in meinem ganzen Leben erlebt habe.
Wenn wir jetzt noch mal über den E-Euro sprechen, ne? Und ich denke, wir sind uns beide einig, dass die den 2023 einführen werden. Sie werden das, wie angekündigt, zusätzlich zum Bargeld natürlich erstmal tun. Aber lass uns doch mal über die Voraussetzungen sprechen, was es dafür überhaupt braucht. Du hattest ja eben schon mal gesagt, die EID, also diese digitale Identität, und die setzt sich ja aus der Steuer-ID zusammen. Die hat ja jeder Mensch. Und da haben ja auch viele vor gewarnt, als diese Nummer damals eingeführt wurde, dass man diese natürlich auch zweckentfremden könnte. Jetzt sehen wir, dass sie zum Beispiel das Bürgergeld einführen und diese Steuer-ID in eine Bürgernummer umgewandelt wird und so weiter und so weiter. Kannst du das erklären, wie die das technisch dann machen?
Das Grundfundament dieser Digitalisierung ist natürlich die digitale Identität, die sie ja ins Gesetz gegossen haben, wo jetzt alle Merkmale daran geknüpft werden, wie zum Beispiel dein Personalausweis, dein Reisepass, dein Führerschein, deine Steuernummer. Das heißt, alles wird in dieser digitalen Identität verschmolzen, die sie dann später noch vielleicht Bürgernummer nennen oder was für eine Alias-Bezeichnung dafür noch in Frage kommt. Und wenn man jetzt damit natürlich auch die digitale Wallet verschmilzt, also deine digitale Brieftasche, dann haben sie natürlich alle Steuerelemente in der Hand und können natürlich mit jedem Menschen theoretisch alles machen, was sie wollen. Sie können dann per Knopfdruck jetzt deine digitale Brieftasche sperren oder für bestimmte Einkäufe quasi einfrieren, aber auch natürlich dich komplett überwachen, was du dann halt damit machst. Da es ja eine zentrale Struktur gibt, also die CDBCs, also Central Bank Digital Currency, sind ja zentral. Die sind ja nicht dezentral. Ja, wie in den Kryptosektor. Es gibt ja auch in der Kryptoszene diese dezentralen Strukturen, die natürlich jetzt unabhängig von den Regierungen funktionieren, von den Großbanken. Wird es dieses digitale Geld, diesen digitalen Euro, bloß als eine zentrale Struktur geben, wo jede Transaktion, die man je getätigt hat, in diese Blockchain dann gespeichert wird. Somit ist das Fundament, was das Technische angeht, schon längst fertig.
Wir hatten ja bisher die Ausgangslage, dass jeder Nationalstaat das irgendwie so selber machen konnte mit diesen Identitäten. Deutschland hat ja auch eine digitale Identität über den Personalausweis. 2021 hat die EU ja gesagt, so, wir machen das jetzt einheitlich. Die Menschen waren unglaublich von Corona abgelenkt und dann haben die ganz viel beschlossen. Und dann haben die auch ganz viele Sachen, die im Prinzip schon Jahre zurücklagen von den Grundlagen, die sie da geschaffen haben, einfach nochmal extrem verschärft. Die nennen das ja im europäischen Kontext EIDAS 2.0. Und da wurde ja dann beschlossen, dass jeder EU-Bürger bis September 2023 so eine digitale Wallet haben soll. Da hast du ja gerade erzählt, was da alles mit einfließen soll. Da ist natürlich auch im Gespräch, dass da die ganzen Gesundheitsdaten auch reinkommen. Du kannst ja im Prinzip dann alles mit deinem Smartphone demnächst machen. Du kannst dann beim Arzt deine Gesundheitskarte zeigen. Du kannst dann auch direkt damit Zahlungen tätigen, weil das soll ja auch mit einem Bankkonto, ja, du hast ja auch eben gesagt, dieses Zentralbankkonto verknüpft werden. Und in dem Moment, wo diese ganzen Daten da zusammenlaufen, geht es natürlich auch um Datensicherheit. Und da sind wir natürlich jetzt bei der Blockchain. Vielleicht kannst du das nochmal ganz leicht erklären, was eine Blockchain ist.
Also eine Blockchain ist ja eigentlich nichts anderes wie ein Schrank mit verschiedenen Schubladen, wo man jedes Mal halt in eine Schublade bestimmte Informationen unterbringen kann, wie zum Beispiel dein Sozialkreditpunktestand als Beispiel oder deine digitalen Euros oder deine Gesundheitsdaten, ob du einen Führerschein hast und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn was in diese Schublade getan wird, wird dieser ganze Schrank archiviert und es kommt ein neuer Schrank dazu. Die sind alle mit einer Kette verbunden. Das heißt, du hast einen Schrank, halt, wo alles drin ist. Und dann kommt, wenn du jetzt was Neues erworben hast, zum Beispiel, du hast jetzt einen Führerschein gemacht, da kommt ein neuer Schrank dazu, der mit an diese Kette angekoppelt ist, wo dann dein Führerschein reinkommt. Das heißt, man kann alles an diese Kette, was du je in deinem Leben unternommen und gemacht hast, auch nachverfolgen. Das heißt, es wird alles archiviert. Das heißt, diese ganze Blockchain-Technologie ist ja nichts anderes wie eine riesen Datenbank mit vielen Schränken, die miteinander mit einer Kette verbunden sind. Das heißt, du ziehst ein riesen Areal an Schränken mit hinter dir her. Das heißt, du gehst vor und hinter dir ist der erste Schrank, dann der zweite mit einer Kette angebunden, dann der dritte, der vierte, der fünfte und das alles gespeichert und zwar lückenlos.
Wenn diese ganzen Daten und diese ganzen Dokumente ja im Endeffekt, die wir ja heute noch physisch zum Beispiel im Portemonnaie haben, so ein Führerschein, ne, da hinterlegt sind und ich würde jetzt zum Beispiel zu schnell fahren, ich werde geblitzt, dann ist ja der Normalweg, ich bekomme Post nach Hause und die sagen so, du sollst jetzt irgendwas bezahlen. In dem Moment, wo das aber alles miteinander verknüpft ist, könnten die mir doch theoretisch das einfach direkt von meinem EZB-Konto abziehen, oder?
Ja, das wäre sogar das Bequemste, was es gibt. Es gibt ja diese Governments-Projekte, die momentan ausgetestet werden, wo bestimmte Regierungsstrukturen durch eine künstliche Intelligenz, Machine Learning-Systeme, quasi bestimmte Aufgaben übernehmen. Das heißt, wenn jetzt ein Bußgeld ausgelöst worden ist, du bist zu schnell gefahren, du wurdest jetzt von einer Kamera erfasst, dann kriegst du dann vollautomatisiert deinen Punkteabzug, vollautomatisch wird auch deine Strafe von deinem Konto abgezogen, unabhängig davon, ob du genug drauf hast oder nicht. Und so können sie natürlich vollautomatisiert so nach und nach auch die ganzen staatlichen Instanzen komplett abbauen und durchdigitalisieren. Und sie werben ja damit durch dieses EIDAS und EID, jede Region hat ja sein eigenes System, dass man dann grenzenübergreifend diese Leistung auch beanspruchen kann. Das heißt im Umkehrschluss, wenn du dann nach Italien oder nach Spanien fährst, weiß die Behörde in Spanien, was du letzte Woche im Supermarkt gekauft hast oder ob du erkältet warst oder ob du eine OP gehabt hast, das wissen sie dann alles. Das heißt, es soll einen globalen Austausch an Informationen geben, die digital übertragen werden, wo jeder Mensch auf der Welt Zugang hat, überall auf der Welt auf seine Krankenkassen Informationen zuzugreifen, Gesundheitsdaten, Einkäufe und natürlich auch dein Strafregister, ganz wichtig und ganz interessant, ja.
Wir haben das ja, glaube ich, letzte Woche gesehen, da ging es ja um diesen digitalen Führerschein und den hast du dann zum Beispiel auf deinem Smartphone. Wenn du das aber online hast und die Daten sind irgendwo hinterlegt, kann ja bei einem Fehlverhalten sofort über diese App dann dir das verweigert werden. Wir sehen das in anderen EU-Ländern, zum Beispiel in Italien, aber auch in den Niederlanden, dass immer mehr Kameras überall installiert werden im Straßenbild. Das heißt, dann ist natürlich dein Kennzeichen mit deinem Führerschein verknüpft und dann könnten die auch sofort sagen, oh, da fährt jemand, dem haben wir doch letzte Woche den Führerschein gesperrt.
Absolut. Ich meine, es ist sowieso ein Teil des World Economic Forums Projektes, also diese ganze Gesichtserkennung, Biometrie und alles, was damit zusammenhängt, damit man die Menschen irgendwie zuordnen kann. Und ich denke mal, es wird auch sowieso darauf hinauslaufen, dass die Gesichtserkennung, die immer noch nicht hundertprozentig fehlerfrei funktioniert, durch diese elektronischen Implantate ersetzt wird, in welcher Form auch immer, ob das jetzt ein Mikronadelpflaster ist mit einem QR-Code drauf oder ob das jetzt irgendwie ein kleiner Chip ist, der eine Identität hat, dass es dann den Behörden quasi ermöglicht, dann auf bestimmte Merkmale zurückzugreifen. Klar, du kannst jetzt durch eine Kamera eingescannt werden, wenn die Gesichtserkennung richtig funktioniert, durch die Autoscheibe hindurch. Ich meine, demnächst werden sowieso die Autos verboten, nur autonome Fahrzeuge werden zugelassen. Damit hat sich das mit dem Führerschein gegebenenfalls sowieso bald erledigt. Um das jetzt weiter zu spinnen, ich vermute mal, dass der Trend wirklich zum Chip geht. Dass damit argumentieren, jeder muss einen Chip tragen, damit die Behörden auch in der Lage sind, das irgendwie besser zu erfassen. Weil jetzt kann jeder sagen, ey, ich kann meinen Covid-Pass dir nicht zeigen, weil der Akku leer ist. Sie werden das natürlich auch komplett ausschlachten für sich und sagen, ja, wir können jetzt nicht darauf irgendwie warten, bis dein Akku aufgeladen ist, damit der Polizist dich dann irgendwie, wenn er dich dann irgendwie anhält, mal kurz in dein Handy mal einscannen kann. Das heißt, sie werden eine andere Lösung brauchen, um das dann in Echtzeit zu machen. Ich denke mal, das ist sozusagen aus meiner Sicht die Richtung, in der sie gehen werden.
Ja, und das machen sie dann wieder über die Kriminellen, die ein leeres Handy haben.
So ungefähr.
Schau, mit dieser eIDAS-Geschichte von der EU haben die ja ein Unternehmen beauftragt, das heißt iProof. Und das sind die Weltmarktführer für Gesichtserkennung und halt auch so Iris-Scan und sowas, ne? Da hat der Geschäftsführer ja auch gesagt, dass zum Beispiel der digitale Impfausweis der Vorläufer halt wäre für halt diese digitale Identität der EU. Die sind jetzt auch zum Beispiel für diese E-Wallet zuständig. Wenn du das verknüpfst und schaust, wer da wie mit wem zusammenarbeitet, welche Unternehmen das sozusagen mit vorantreiben, dann ist auch das Argument, was viele immer sagen, ach, die werden das gar nicht so schnell hinbekommen, vollkommen obsolet, weil diese Firmen waren oftmals schon in China involviert. Also da können wir ja eigentlich sehen, wo es dann auch hingeht in diesen Bereichen. Viele Menschen hatten ja zum Beispiel gesehen, dass sie beim G20-Gipfel gesagt hatten, wir müssen das internationale Reisen absichern bei der nächsten Pandemie. Wir brauchen einen weltweiten Impfausweis. Und da wird ja zum Beispiel auch schon dran gearbeitet. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, was für eine Hysterie ausgebrochen ist bei Corona und wie da ja auch schon der Druck war. Und wenn du dir dann überlegst, dass sie einen digitalen, weltweiten Impfausweis einführen werden, in Verbindung mit diesen ganzen E-Wallets, ja, dass es einfach ein Teil dessen ist, dann kann man sich natürlich vorstellen, wie leicht es auch wäre, den Menschen zum Beispiel komplett das Reisen zu verbieten.
Absolut. Ich meine, wir erleben ja, dass Unternehmen wie eBay jetzt den CO2-Fingerabdruck mit in das Verkaufsportal integriert haben, wo man den auch ausgleichen kann. Eine Zahlung natürlich. Und selbst da wird es nicht lange dauern, bis sie die Leute quasi im Handel einschränken und sagen, pass mal auf, bitte gleicht mal dein CO2-Konto aus, damit du hier weiterhin überhaupt Handel betreiben kannst. Und so wird es natürlich auch umsetzbar sein, jetzt, wenn es um das Reisen geht. Das heißt, das, was die Menschen erwartet, auch gerade mit dieser Digitalisierung ist den meisten gar nicht bewusst. Weil wenn es auf einmal heißt, du musst dir jetzt innerhalb von 2 Wochen eine Impfung geben, die jetzt neu draußen ist, und wenn du das nicht tust, dann können sie natürlich bestimmte Strafmaßnahmen auch digital umsetzen. Und zwar vollautomatisch. Die müssen nicht mal irgendwie ein Gesetz oder es muss auch kein Richter das irgendwie tun, sondern es macht einfach ein Algorithmus, der dann sagt, Status ungeimpft, Zeit 7 Tage, wenn nicht eingehalten, bitte Wallet sperren oder für bestimmte Leistungen einschränken. Ja, und dann machen sie das einfach, ganz easy. Das heißt, das Ausmaß ist viel gravierender, als sich die Leute das überhaupt vorstellen und ausmalen können.
Jetzt könnten ja manche Leute sagen, jetzt dreht er komplett durch, er übertreibt. Aber ich meine, wir haben doch gesehen, wie die das gemacht haben, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Es haben sich ja unglaublich viele Menschen auch dafür ausgesprochen, dass zum Beispiel im Winter 2021 oder Anfang 2022 Ungeimpfte zum Beispiel gar nichts mehr machen dürfen sollen. Das war ja gesellschaftlich vollkommen akzeptiert. Was mich immer so unglaublich nervt, ist diese Erzählung, wir müssen das so machen, weil es gibt ja immer böse Menschen, die sich nicht an irgendwas halten. Deswegen haben die ja zum Beispiel auch dieses Unternehmen iProof damit beauftragt, ja einen fälschungssicheren Impfausweis zu erstellen. weil es ja diese bösen Impfpassfälscher gibt. Weißt du, was ich meine? Sie machen es halt immer wieder nicht so dieses, ja, wir wollen euch halt maximal kontrollieren, sondern wir müssen jetzt alle bestrafen, weil es halt diese paar Bösen gibt, die nicht so lieb sind, wie ihr es halt seid.
Ja, im Endeffekt ist ja die Strategie auch immer die gleiche. Wir wollen jetzt was gegen den Klimawandel tun, wir wollen was gegen das Müllproblem tun, wir wollen was für alles Mögliche tun. Das heißt, sie drehen den Spieß immer so um, dass es dann den Menschen gefällt und sie akzeptieren es dann und dann ist es schon zu spät, wenn sie es akzeptiert haben. Das ist leider dieses traurige Spiel. Die verkaufen den Leuten nicht die Wahrheit, sondern sie lügen auch nicht, ja, muss man auch dazu sagen. Sie haben eventuell diese Absicht, jetzt irgendwie, ja, irgendwas für den Klimawandel zu tun oder was auch immer, wenn es den wirklich gibt, ist auch so dahingestellt. Aber im Endeffekt haben sie ganz andere Absichten. Sie bedienen sich nur diesen Tools, um bestimmte Reaktionen in dem Denken der Menschen quasi auszulösen, dass sie dann auf der politischen Ebene etwas durchpeitschen können, wo die Leute dann sagen, ja, ja, wir wollen das, wir wollen unbedingt den digitalen Euro, weil wir wollen keine Kriminellen mehr unterstützen, die irgendwie mit diesem bösen, bösen Bargeld was tun wollen oder irgendwelche Ungeimpften. Mein Gott, was passiert, wenn der jetzt da irgendwo in dieses Land und dieses Land fährt und dann irgendwelche Viren mitgebracht hat und die dann ausbrechen. Unvorstellbar. Und somit versuchen sie natürlich auf diesem Wege das auch irgendwie zu unterbinden, den Leuten das so zu verkaufen. Und ja, die haben ja das teilweise ja gefördert, dass man sich die Impfpässe irgendwie besorgt oder was auch immer so. Und es ist alles irgendwie, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Es gab eine Zeit lang, wo sie gesagt haben, es ist nicht strafbar, jetzt einen Impfpass zu fälschen, weil es irgendwie kein amtliches Dokument ist. Es gab mal diese Zeit.
Ja, genau, ich habe das auch mitbekommen. Ich habe das auch direkt als Falle empfunden, weil man dann gesagt hat, okay, in ein paar Jahren oder wann auch immer, wir wissen ja nicht genau, wer jetzt wirklich geimpft ist, also müssen wir das mal anders gestalten. Wir müssen es sicherer machen, weil sonst haben wir wieder die ganzen Betrüger.
Das Problem besteht darin, dass die Menschen einfach nicht weitsichtig genug denken, weil sie halten sich immer in diese Gefühlszone auf, wo es mir gut geht. Oh, das hört sich alles gut an. Aber bedenken zum Beispiel nicht, dass zum Beispiel Siemens an diesen mobilen Testgeräten arbeitet, wo man diese Tests auch in Automaten verbauen kann, zum Beispiel.
Siemens ist auch in China unglaublich engagiert, das muss man einfach mal sagen. Ohne diese Firmen wie Siemens wäre dieses ganze Kontrollsystem in China überhaupt gar nicht möglich gewesen.
Und vor allen Dingen ganz wichtiger Player, der ganz selten erwähnt worden ist, auf jeden Fall General Electric, der den kleinsten portablen DNA-Scanner weltweit geschaffen hat, der die Größe Stand heute eines Handys hat. Was sich daraus ergibt, was für dystopische Visionen daraus auch herauskristallisiert werden können, das ist unvorstellbar. Somit könnte man theoretisch über bloß eine leichte Berührung dieses Sensors sofort die Identität zuordnen, ohne jetzt dem Menschen etwas spritzen zu müssen, zum Beispiel.
Ey, dann brauchst du auch keinen Chip mehr.
Ich denke mal, es gibt viele Technologien wie die Gesichtserkennung, wie zum Beispiel auch diese RFID-Geschichten und alles andere. Das mag sein, dass es alles so eine Art Spielerei ist, um die Menschen so langsam an diese Materie heranzuführen, wobei die Antwort auf deren Probleme ganz easy ist. Der Mensch selbst, sein Körper selbst, seine DNA, der funktioniert sogar ohne den direkt anzufassen. Das heißt, die Hand kann sich irgendwie 1 Zentimeter von Sensor aufhalten und er kann trotzdem die DNA einscannen. Das ist schon richtig krass. Für die Leute, die darüber noch nichts wissen, einfach mal googeln General Electric DNA-Scanner. Da wird sich bestimmt der eine oder andere Artikel finden lassen, wenn sie ihn noch nicht zensiert haben.
Ja, und wir sollen ja auch alle hackbare Tiere werden, wenn es nach dem Harari geht. Und für viele hört sich das vermutlich immer so nach Zukunftsmusik an, ne, worüber wir jetzt sprechen. Aber gerade das mit den CBDCs oder so, wir sehen das ja nicht nur nicht weit weg, sondern es ist ja definitiv schon da. In China zum Beispiel ist es ja schon. Und die Medien überschlagen sich ja auch oftmals und sagen irgendwie, ja, schaut mal, wie die das da machen. Und es hat unglaublich viele Gefahren mit der Privatsphäre und die machen das irgendwie so ganz totalitär. Aber wenn man das mal vergleicht, was die EZB jetzt plant oder in dieser Testphase gemacht hat, unterscheidet sich das überhaupt gar nicht.
Ja, das ist immer nur eine Sache, wie man den Leuten das verkauft, wie man das jetzt marketingtechnisch an den Mann bringt. Einerseits kritisieren sie natürlich die Zustände in China, aber andererseits tun sie das Gleiche. Aber wenn sie jetzt hierzulande zum Beispiel jetzt 3 Leute mit einem weißen Kittel hinstellen und sagen, da sind die Wissenschaftler, da sind die Experten, die haben jetzt ein total sicheres Zahlungssystem geschaffen, da werden sie das genauso wie bei diesen Sahin und der anderen Frau auch kaufen, dass die Impfung sicher ist.
Ja.
Oder beziehungsweise dann die Zahlung an sich heißt, nicht die Impfung natürlich. Die war ja noch nie sicher.
Das war ja auch spannend, ne, dass die jetzt ein KI-Startup gekauft haben, also BioNTech.
Ja, definitiv. Ich denke mal, sie sind da ziemlich kreativ, wenn es um die Virenentwicklung geht. Und wenn Siemens noch die Testgeräte dazu liefert, dann haben wir eine Test- und Virenindustrie, die seinesgleichen sucht. Die können sich theoretisch dann jedes Jahr einen neuen Virus aus dem Hut zaubern und sagen, okay, ab sofort Pandemie, Lockdown, Quarantänezone 1 bis 2 darf heute einkaufen und die anderen Zonen dann halt einen Tag später, so nach dem Motto.
Aber nur die lieben Menschen, die einen guten Score haben. Komm, lass uns mal so ein bisschen rumschwurbeln. Nächste Pandemie. Kommt sicher, oder?
Die nächste Pandemie ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich meine, sie benutzen ja gerade die Medien, um, es ist ja wieder eine neue Variante irgendwo im Umlauf, die mir zu Ohren gekommen ist. Und ich denke mal, das war bloß ein Testlauf, den wir jetzt seit 2020 bis heute erlebt haben. Das heißt, sie haben die Menschen analysiert, sie haben geguckt, wie sie sich verhalten, wie war der Widerstand, war er so lala oder war der gar nicht da? Was kann man bei der nächsten Pandemie besser machen? Braucht man mehr Militär, mehr Polizei, mehr Gewalt oder was auch immer? Oder kann man die Leute auch durch digitale Zahlungsmittel, über die digitale Identität viel effizienter steuern, weil das dann viel bequemer passiert, ja? Ich meine, da wird es auch nicht mehr darum gehen, ob du dich jetzt geimpft hast oder nicht, sondern die sagen einfach entweder impfen oder hungern, ja? Du hast die Wahl.
Also ich gehe auch davon aus, dass die nächste Pandemie auch gar nicht mehr so weit weg ist. Sie stecken ja schon unglaublich viel Geld in die Entwicklung, zum Beispiel für diesen weltweiten digitalen Impfausweis. Das würden die ja nicht tun, wenn sie das nicht für nötig befinden würden. Wir sehen ja zum Beispiel auch, dass Bill Gates dieses GERM-Team gegründet hat. Ich finde das unglaublich spannend. Kennst du das?
Ja.
Nur mal kurz zur Erklärung. Das wird dann ein Expertenteam sein. Das ist der WHO unterstellt. Und dann kann man sozusagen die Nationalstaaten umgehen, weil die Nationalstaaten haben ja gezeigt, dass die Reaktionen viel zu langsam waren in der Pandemie und so weiter und so weiter. Und so kann man das dann halt viel schneller und viel effektiver lösen.
Und wenn man natürlich jetzt die WHO als zentrale Instanz hat, die zum Beispiel jetzt diese Institution noch irgendwie angebunden ist oder untergeordnet ist oder was auch immer, da kann man natürlich viel effizienter alles in Wege leiten. Man kann dann natürlich auch direkt auf die Militärinstanzen zugreifen oder auf die Polizei, ohne jetzt die Regierung quasi damit zu beauftragen. Das wird dann alles vollautomatisch laufen. Dann hat man später eine abgestellte Truppe in diesem GERM-Team unter der Führung der WHO wahrscheinlich, wo sie dann total independent, also unabhängig von den Staat oder von den Regierungen selber halt ihre Arbeit tun.
Ich finde die Begründungen immer so spannend, weil die dann zum Beispiel sagen, ja, schaut mal, wie Corona der Wirtschaft geschadet hat. Das war aber ja nur, weil das nicht einheitlich war, weil das zu langsam ging, die Reaktion und so. Ja, also auch das verkaufen sie natürlich den Menschen wieder als was total Gutes.
Ja, sie müssen ja immer Positives liefern, damit die Leute das ja essen. Das ist ja immer ein Köder. Das heißt, diese Häppchen werden wie Köder ausgelegt, damit die Leute halt anbeißen. Und wenn sie angebissen haben, dann ist es schon bereits zu spät.
Genauso argumentiert die EU ja auch in Bezug auf diese digitale Identität, dass die zum Beispiel sagen, naja, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch aus Polen in Frankreich irgendeinen Behördengang machen muss, na, der muss ja nicht mehr nach Frankreich fahren, der kann das halt online machen. Dadurch, dass er sich durch die digitale Identität mit so einem Gesichtsscan oder wie auch immer dann halt ausweisen kann. Aber jetzt mal ehrlich, wie oft muss denn ein Mensch aus Polen nach Frankreich, um da irgendeinen Behördengang zu machen? Das ist doch vollkommen absurd.
Ja, was wir natürlich bei der ganzen Angelegenheit übersehen, ist, dass sie ja das sogar ja aussprechen, dass es dann grenzenübergreifend ist. Das heißt, es wird dann eine globale Riesendatenbankstruktur geben, wo dann alle Länder, egal wie kriminell die Führung eines Landes ist, dann Zugriff auf diese Daten haben und sie diese Daten, die sie dann in die Hände bekommen, auch gegen die Menschen auch einsetzen können. Wenn du dich dann eines Tages irgendwo in den öffentlichen Netzwerken auf einem Portal irgendwo geäußert hast, negativ, jetzt über einen Diktator aus einem anderen Land zum Beispiel, und du bist dann rein zufällig da durchgefahren, da können sie sich sogar teilweise sogar an der Grenze abfangen und sagen, ja, du wirst jetzt der Justiz zugeführt, du hast dann damals vor 10 Jahren das und das gesagt, das geht ja gar nicht. Und da können sie die Leute auch rückwirkend auch abstrafen dafür. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich mit meinen Einkaufswagen und mein Schlafsack und ein Zelt irgendwie unterwegs sein, weil was anderes werden sie mir nicht genehmigen oder einräumen. Mein Punktestand wird wahrscheinlich permanent null bleiben.
Wie kommst du an einen Einkaufswagen, wenn es kein Bargeld mehr gibt? Den musst du dann auch irgendwie freiscannen.
Naja, die Frage ist ganz einfach beantwortet. Es wird keine Einkaufswagen mehr geben. Wir haben ja jetzt momentan schon ziemlich viele Technologieunternehmen, wie unter anderem auch Texas Instruments, die Sensoren rausgebracht haben, die sogar eine gewisse Höhe, eine Indoor-Lokalisierung ermöglichen. Das heißt, die Drohnen werden sogar in der Lage sein, Stockwerke zu erkennen. Das heißt, die Städte werden demnächst nicht nur jetzt durch Google Street Maps kategorisiert, also kartografiert, sondern sie werden auch die Stockwerke kategorisieren. Das heißt, wie viele Stockwerke hat ein Gebäude? Es gibt schon Konzepte für Drohnen, die Organe transportieren, die Medikamente transportieren, die auch Einkäufe, wissen wir selber, DHL hat ja schon mit diversen Inselstaaten das schon als Feldversuch ausgetestet, dass sie dann halt Lebensmittel mit Drohnen transportiert haben. Das heißt, sie sorgen gerade für diese ganzen Infrastrukturen, die auf Drohnen basieren werden, wo die Lebensmittel direkt zu den Leuten beliefert werden. Und deswegen ist es für sie so wichtig, die kleinen Unternehmen zu zerstören, damit es bloß nur zentrale Großkonzerne gibt, die dann die Lebensmittelversorgung regeln, was du dann zu essen bekommst, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwelche Würmer, die sie dann zu Mehl verarbeitet haben und uns dann als was Gesundes verkaufen werden. Oder sie dann selbst darüber bestimmen, was du überhaupt zu essen und zu trinken darfst. Ja, und das ist ja gerade auch diese Struktur, die sich ja daraus ergibt. Und das ist ja teilweise auch das, was sie uns auch zeichnen in ihren Gesetzesentwürfen, ihren Agendas. Das lässt sich zwischen den Zeilen auch richtig erkennen. Aber die Leute haben natürlich auch keine Zeit, sich damit zu befassen. Sie machen es ja unter sich. Und sie involvieren in diesen Entwicklungsprozess die Menschen gar nicht. Denn es ist scheißegal, ob die Menschen damit einverstanden sind, ob sie es mögen, ob sie was dagegen haben. Das heißt, sie präsentieren ihnen immer das Endresultat. In einer fairen, gerechten, wirklich demokratischen Struktur würden die Menschen mit einbezogen werden in diese Struktur. Sie würden mit ihnen interagieren, sie fragen, wie findest du das? Magst du den Euro oder warum magst du ihn nicht? Das heißt, sie würden mit den Menschen in Dialog stehen. Und die Regierung, die wir jetzt zum Beispiel in Deutschland haben, hat sich noch nie so richtig für die Menschen und ihre Meinung interessiert. Oder haben wir irgendwelche Kongresse gehabt, wo die Menschen vorgeladen worden sind, wo öffentlich in öffentlichen Open-Mic-Diskussionen über bestimmte Themen gesprochen worden ist. Das haben sie alles nicht gemacht, weil es sie einfach nicht interessiert. Das heißt, die Menschen werden einfach benutzt und das ist das Traurige an der Sache.
Also ich glaube, wenn es nach den Menschen ginge, dann hätten wir keinen E-Euro, aber wir hätten auch überhaupt gar keinen Euro gehabt.
Absolut.
Weißt du, was ich meine? Das wollte doch auch zum Beispiel keiner, aber das interessiert halt keinen. Diese ganzen Entwicklungen, die wir da sehen, die Menschen lehnen es nicht ab, weil sie es nicht wissen. Das ist auf jeden Fall das, was ich in meinem Umfeld immer mehr mitbekomme. Die Menschen waren jetzt durch Corona auch so abgelenkt. Und wenn du die jetzt fragst, du pass mal auf, was hältst du eigentlich davon, dass die den E-Euro einführen? Manche Leuten, denen sagt dieser Begriff schon gar nichts.
Das ist ja gerade das Problem, was wir schon seit 2020 haben, dass diese Informationen nicht einfach entsprechend gestreut werden. Das heißt, klar, wir unterhalten uns darüber jetzt in einem sozialen Netzwerk, aber es gibt Millionen von Menschen, die das nicht tun. Es gibt Millionen von Menschen, die einen Tagesrhythmus haben, wo sie morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, dann wieder nach Hause, Mittagessen, schlafen gehen, Bierchen aufmachen und die haben keine Zeit und nicht mal die Muße, sich damit zu befassen, weil es für sie viel zu trocken ist. Und außerdem, diese Informationen werden ja nicht über die öffentlich-rechtlichen Medien gestreut, wo die Leute darüber informiert werden, über den Wissensstand, sondern selbst wenn sowas kommt im Fernsehen, wird die Sprache so gezielt ausgewählt, dass die Leute im Endeffekt gar nichts verstehen, was da überhaupt gesagt wird.
Das ist meine größte Sorge, dass nicht wir die Ersten sozusagen sind, die Menschen darüber aufklären, sondern dass es jetzt, wo Corona natürlich auch ausläuft, der Mainstream sein wird. In dem Moment, wo die Kampagnen fahren und sagen, boah, guck mal, voll gut, ne, die Entwicklung mit dem E-Euro, es hat so unglaublich viele Vorteile und schau mal, auf der anderen Seite wird Terrorismus mit Bargeld finanziert und so weiter und so weiter. Dann können die genau das Gleiche machen, wie sie mit dem Klima machen und mit Corona seit 3 Jahren. Weißt du, was ich meine? Und dann haben wir natürlich wieder sehr schlechte Karten, weil wir ja irgendwo gegen angehen müssen. Und jetzt könnte man die Menschen halt noch sehr gut erreichen, ohne dass die irgendein Framing im Kopf haben durch den Mainstream.
Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, uns auszutauschen und die Leute mitzunehmen. Aber wenn sie jetzt natürlich auch das Internetprotokoll verändern, also was es überhaupt ermöglicht, dass wir Daten übertragen können oder dass wir eine Webseite aufrufen können, diese soll ja weiter aktualisiert und abgedatet werden mit einer Identifizierung. Das heißt, sie wollen nachvollziehen können, wer im Internet ist, wer den Browser aufgemacht hat, wann er ihn geschlossen hat. Und somit wird es natürlich auch immer schwieriger, auch für den Widerstand sein, die Leute mitzunehmen, sie aufzuklären, auf die Gefahren hinzuweisen. Noch können wir es ja. Und ich sage ja immer wieder, jetzt ist die wichtigste Zeit, die wir überhaupt haben, die Menschen zu informieren und auch mitzunehmen. Weil danach, was dann alles später kommt, wenn sie zum Beispiel dann dich dabei erwischen, dass du jetzt irgendwo einen Blogbeitrag erfasst hast und sie dir kurz darauf jetzt deine digitale Wallet sperren, dann war es das auch für uns. Weißt du, das heißt, sie spielen dieses System so, dass es dann gegen uns gerichtet wird, dass wir dann komplett auf allen Instanzen schachmatt gesetzt werden. Das heißt, wir müssen das jetzt verhindern. Und wenn es dann schon etabliert ist und schon installiert ist, dann gibt es kein Zurück mehr so richtig. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es einfach sein wird, ein System, was bereits von Millionen von Menschen akzeptiert worden und zugelassen worden ist, dass es dann so einfach wieder rückgängig machen kann. Ich glaube, das wird nicht so einfach sein.
Nee, jetzt ist die Zeit, definitiv. Aber von dem, was du gerade gesagt hast, ich meine, dann sind wir ja schon wieder bei der Blockchain, die alles dann abspeichert, woraus sich dann ja auch gewisse Konsequenzen für den Einzelnen ergeben könnten. Und ich meine, wir haben das doch heute gehört beim WEF in Davos, dass sie sagen, ein ganz großes Problem ist halt Hate Speech und diese ganzen Falschinformationen, die die Menschen verbreiten. Und es geht natürlich in diese Richtung, dass sie diese Kontrolle haben wollen. Erinnerst du dich noch an diesen Beitrag von Ursula von der Leyen? Das war irgendwann 2022, da hat die sich ja hingestellt und hat gesagt, ja, also diese ganzen bösen großen Konzerne, die haben ja die Daten von den Menschen. Und das ist nicht gut, weil wir werden vertrauensvoller sozusagen. Und das ist ja genau dieser Punkt. Sie werden die Menschen damit locken, dass sie sagen, guckt mal, wenn wir das verwalten, ich meine, das ist ja in der Vorbereitung mit dieser digitalen Identität, mit dieser Blockchain, dann sind eure Daten sicher. Und das ist ja immer das, wie sie es machen, dass sie sagen, ja, gib uns deine Daten, dann bist du in Sicherheit.
Ja, die werden es immer versuchen zu argumentieren, warum etwas besser ist. Ob das jetzt der Euro ist anstatt der Mark, ob das jetzt irgendwie die digitale Währung ist, weil sie halt bequemer ist. Sie werden für alles, was sie jetzt irgendwie installieren wollen, irgendwie einen Gegenpart haben, der positiv ist. Zum Beispiel jetzt, wenn es jetzt um diese Falschinformation geht, werden sie sagen, die sind gefährlich. Wir müssen diese Falschinformation unterbinden, unter Terrorverdacht am besten stellen, dass nie wieder jemand etwas Falsches behaupten darf. Und wer bestimmt denn darüber, was falsch ist? Eine Regierung. Vertrauen wir dieser Regierung? Ich glaube nicht, dass es so viele Menschen gibt, die dieser Regierung vertrauen. Und wenn da sich in der Struktur irgendwas verändert, also richtig zum Negativen, dann können diese Daten auch von absolut wirklich kranken Menschen dazu missbraucht werden, um uns noch zusätzlich zu schaden. Das heißt, jede Instanz, die digital ist oder auch analog ist, die der Regierung zu viel Macht überlässt über uns, das ist nicht zukünftig, das ist schädlich und zwar in höchstem Maße auch destruktiv für uns alle. Und wir sollten auf jeden Fall, auf gar keinen Fall es zulassen, dass eine zentralistische Struktur so viel Macht in der Hand hält über jeden Menschen, über seine Gesundheit, über seine Bewegungsfreiheit. Das heißt, sie können dann alles selbst per Knopfdruck dann entscheiden oder halt durch automatisierte Prozesse, wo wir dann was machen können. Können wir dann irgendwie uns digital zu einem Gericht begeben und auf den Knopf drücken, ich möchte jetzt Widerspruch einlegen? Sowas wird es nicht geben. Entweder du gehorchst oder du wirst abgestraft. Es gibt nur die zwei Wege.
Ich meine, das, was wir da sehen, ist ja auch, dass die, die da gerade entscheiden oder das alles in die Wege leiten, ja in keiner Weise demokratisch dazu legitimiert sind. Es ist ja ganz offensichtlich, dass diese Strukturen überhaupt gar nicht für die Menschen eigentlich sprechen dürften. Aber sie tun es einfach. Sie legen diese Agenten vor und sagen, so, da geht's jetzt hin. Und wir sehen ja, dass auch diese ganzen Player der Nationalstaaten sich dem ja vollkommen unterordnen. Ich meine, wir wissen das, aber die Menschen da draußen kriegen ja diesen Bogen oftmals überhaupt gar nicht hin, dass es halt diese übergeordneten Strukturen gibt, die viele Menschen ja gar nicht wahrnehmen.
Nee, die Menschen sehen nur das, was sie über die Medien vermittelt bekommen. Das heißt, sie werden ja über diese Medien ja programmiert. Das ist ja nichts anderes wie eine Programmierung, die dann stattfindet. Ob ich dann selber jetzt mit einer Programmiersprache einen Computer programmiere oder über das Medium Fernsehen den Menschen programmiere, das heißt, ihn so weit beeinflussen kann, dass er das oder das denkt. Ich meine, es ist doch das Einfachste heutzutage, jetzt zum Beispiel ein ganzes Land zu diffamieren, wie zum Beispiel Russland, und zu sagen, Russland ist böse, ist Bärbe. Kann man machen. Man kann es in alle möglichen Variationen anwenden, dass man die Menschen darüber manipulieren kann. Und es gibt immer noch Millionen von Menschen in diesem Land, die wirklich alles glauben, was diese Flimmerkiste von sich gibt. Das Problem besteht darin, dass sie ja mit diesen Flimmerkisten ja aufgewachsen sind. Wahrscheinlich mit dem Moderator, den kennen sie noch vom Frühjahr, wo sie noch ganz klein waren. Und wieso sollte man diesen Moderator jetzt nicht vertrauen? Das heißt, sie haben ein Vertrauen zu diesen Medien aufgebaut und dieses Vertrauen ist trotzdem noch irgendwie da. Und je nachdem, was das Medium sagt, klatschen sie, auch die Leute aus dem Widerstand, wenn sie das sagen, was sie gerne hören, weißt du? Oder buhen die halt aus, aber mehr Menschen gibt es, die wirklich noch diese Flimmerkiste vertrauen und natürlich auch dem, was die Regierung über dieses Medium dann verbreiten. Und das sind Manipulatoren, die wissen, wie man die Leute lenkt und das ist das Problem. Das ist das Kernproblem und die Leute lernen ja bereits auch in der Grundschule oder im Verlauf ihrer Ausbildung zu gehorchen. Das heißt, Inhalte auswendig zu lernen und ganz selten sie zu kritisieren oder sie kritisieren zu dürfen. Das heißt, sie nehmen die Information als gottgegeben hin. Es steht so im Buch, also muss es so sein. Aber wenn man sich jetzt querstellt, also ich gehörte auch zu den Menschen, die sich da teilweise auch quergestellt haben und sagt, ich sehe es aber anders, dann kriegt man halt eine schlechte Note. Das heißt, man hat ja bereits dieses Punktesystem schon in der Schule, dieses Sozialkreditpunktesystem.
Naja, das geht halt von 1 bis 6, ne?
Ja, ja. Und das hat man dann später mitgenommen. Dann gab es da die Schufa und dann wird man bei der Schufa auch. Da kriegt man auch einen Score, also auch einen Punktestand. Das heißt, die haben das schon in ihren Verwaltung schon ganz tricky quasi eingefädelt, so das Ganze, ja. Auch dieses Konkurrenzdenken. Guck mal, der hat eine 1 und ich habe eine 5. So wieder Spaltung, das heißt, anstatt zusammenzuarbeiten, zusammen sich gegenseitig zu ergänzen, gibt es immer noch diese Konkurrenzkampf auch in den Schulen. Kann man jetzt, jeder kann es halt anders sehen, ich sehe es als Konkurrenzkampf, das heißt, es wird nicht gemeinsam gearbeitet, sondern immer streng isoliert. Ich habe das geilste Zeugnis, ich habe die geilsten Schuhe, ich habe das Beste erreicht und du halt nicht und dann später halt auch gesellschaftlich ansehen, was hast du geschafft, wie viel Kohle hast du auf deinem Konto, ist auch wieder ein Punktestand, die ganzen Nullen, die man auf dem Kontostand hat, ja, überall dreht es sich um Zahlen, das heißt, die Zahlen bestimmen halt unsere Existenz, unsere Freiheit, hast du halt viele Zahlen auf deinem Bankkonto, kannst du halt viel mal mit tun und du kannst dir auch die Freiheit dazu erkaufen und ich denke mal, wo wir jetzt auch bei dem Thema CBDCs wieder wären, dieses neue Geldsystem wird ja gespalten in der Mitte. Es wird ja die CBDCs auch für Privatmenschen geben, also wie du und ich. Und es wird die CBDCs für die Reichen geben, also für die Großkonzerne, die damit dann Handel innerhalb ihrer eigenen Kreise betreiben, die dann natürlich nicht abgestraft werden. Und wir, die normalen Bürger, werden dann natürlich das CDBC, also das digitale Geld, also der digitale Euro, soll ja ein Verfallsdatum bekommen. Das heißt, man bekommt dann das Bürgergeld jeden Monat eingezahlt. Und dann hat man dann am Ende des Monats nichts davon. Das heißt, man wird das Sparen verhindern wollen. Und das ist ja auch so, auch in deren White Papers auch konzipiert.
In letzter Zeit hört man ja immer öfter vom Grundeinkommen. Und es gibt ja auch viele Menschen, die da eine positive Meinung zu haben. Wie stehst du dazu?
Also was das Grundeinkommen angeht, finde ich, jeder sollte das, was er hat, sich erarbeiten. Ja, weil im Endeffekt, ob das jetzt die Sozialhilfe ist, es ist immer eine Abhängigkeit. Das heißt, ich muss das tun, was der Staat sagt, sonst wird sie mir nicht erlaubt oder genehmigt. Das heißt, ich bin dann ihnen unterworfen. So nach dem Motto, mein Gebieter, gib mir bitte Geld, damit ich meine Miete bezahlen kann, damit ich essen kann. Und ich komme mit dieser Unterwürfigkeit nicht zurecht. Ich habe mein ganzes Leben immer gearbeitet. Ich habe auch irgendwie Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die Hilfe brauchen. Definitiv sollte es ein System geben, wo sich auch Menschen zusammentun und diesen Menschen auch helfen. Ich denke mal, wenn die Menschen mehr Geld in der Tasche hätten, dann wären sie auch spendabler. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die auch freiwillig anderen Menschen helfen. Das haben wir in der Flutkatastrophe in Ahrtal gesehen, wie viele Menschen sich da freiwillig zusammengetan haben, um den Menschen zu helfen, während die Regierung gnadenlos versagt hat und Menschen noch leiden ließ, bis heute mitunter, wo die normalen Menschen der Schlüsselfaktor waren, die geholfen haben. Nicht die Regierung, sondern die Menschen selbst untereinander. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, selbst wenn wir den größten Teil in unseren Taschen hätten, es müsste keiner hungern. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich denke mal, das Leid, was mitunter ausgelöst wird, kommt auch teilweise auch durch diese enorme Steuerlast zustande. In Deutschland haben wir eine enorme Steuerlast, den die Menschen auch immer weiter in den Abgrund treibt und immer weniger Freiheiten auch ermöglicht. Und ich denke mal, da gibt es viel Korrekturpotenzial, wo die Menschen selbst daran arbeiten müssen. Keine Regierung, die uns sowieso nicht involviert in bestimmte Entscheidungsprozesse, sondern wir müssen eigentlich der Schlüsselfaktor sein, wo wir uns selbst zusammentun und selber an eine bessere Welt arbeiten. Aber dazu gehört natürlich auch Fleiß dazu.
Ich glaube, die Menschen sind unglaublich hilfsbereit, die Menschen sind unglaublich gut. Ich meine, wir sehen es doch, wie viel Geld jedes Jahr gespendet wird. Ob das jetzt zielführend ist oder nicht, das jetzt an irgendwelche NGOs dazu geben. Aber die Menschen wollen ja etwas gegen das Unrecht tun. Das kannst du ja zum Beispiel sogar hier beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs sehen. Auf einmal haben sich ja alle Menschen mit denen solidarisiert und wollten irgendwie was machen. Sie haben sich natürlich da auch so ein bisschen zum Instrument der Politik machen lassen, gar keine Frage. Aber ich glaube, die Menschen sind von sich aus sehr hilfsbereit und wollen halt den anderen Menschen überhaupt gar nichts Schlechtes. In dem Moment, wo du halt so ein Grundeinkommen hättest, wärst du natürlich ja auch vollkommen abhängig. Und das sehen wir ja, diese Entwicklung, dass immer mehr Menschen auch ihre Jobs verlieren aufgrund dieser Entwicklung. Und die haben, glaube ich, letztens von 1 Milliarde Menschen gesprochen, die in den nächsten Jahren halt ihren Job verlieren. Und da ist es natürlich dann sehr verführerisch zu sagen, lass uns doch mal so ein Grundeinkommen machen. Nur ich glaube, wir sind uns alle darüber bewusst, dass das nicht so ganz bedingungslos sein wird. Und das ist halt das Problem.
Absolut. In dem Moment, wo auch zum Beispiel ganze Unternehmensgruppen bzw. ganze Handwerksbetriebe einen CO2-Abdruck dann auch bekommen und auch bestimmte Berufszweige verboten werden dürfen dann aufgrund der Umweltschiene, die sie jetzt fahren, dann wird es definitiv auch demnächst immer mehr Menschen geben, die dann ihre ausgelernten Berufe nicht mehr praktizieren dürfen, weil sie die einfach verbieten werden. Und das wird das Ganze noch weiter steigern, weil das steht ja auch zwischen den Zeilen in dieser Agenda, die 17 Ziele des World Economic Forums, dass es schon so langsam in diese Richtung geht, wo dann halt bestimmte Betriebe dann halt, wenn sie sich halt fehlverhalten, dafür halt abgestraft werden, dass sie halt nicht mehr zu dulden sind, weil sie ja der Umwelt schaden. Und da wird es auf jeden Fall immer mehr Menschen geben, die natürlich in diese Abhängigkeit vom Staat fallen und dann natürlich aufgrund der Alternativlosigkeit dann sich in deren Fänge begeben. Und das wäre natürlich auch wieder an uns, genug Alternativen vorzuleben und zu schaffen, damit das dann nicht passiert. Aber da müssen sich natürlich fähige Leute zusammensetzen an einen Tisch und etwas austüfteln. Ja, alle anfangen schwer, aber von alleine wird sich nichts bessern. Von alleine wird morgen nicht die Freiheit zu uns kommen und sagen, hier hast du eine Tüte Freiheit, jetzt bist du frei, jetzt kannst du machen, was du willst. Nee, wird nicht passieren. Das heißt, wir müssen uns unsere Freiheit selbst erkämpfen, selbst erarbeiten. Und das dürfen die Leute nie vergessen.
Lass uns doch mal diesen Satz 2030, du wirst nichts besitzen, auseinandernehmen. Lass uns einen Zeitsprung machen, 10 Jahre. Die Leute haben dann natürlich eine digitale Identität, die ist mit allen Daten verknüpft, die es halt über dich gibt. Du hast keinen Job mehr, weil wo willst du denn arbeiten? Du bist ja quasi überflüssig geworden und du hast dieses Grundeinkommen. Viele Menschen können sich, glaube ich, gerade noch überhaupt gar nicht vorstellen, wie das dann ist, warum sie dann nichts mehr besitzen werden. Und da sehen wir ja auch immer mehr, dass die mit diesen Abo-Modellen sozusagen arbeiten, dass du dir nichts mehr kaufst, sondern nur noch mietest. Und du kannst es ja dann auch theoretisch nicht mehr. So, 2030, du wirst nichts mehr besitzen. Wie denkst du, wie das aussieht?
Naja, ich stelle mir das so vor, dass die Menschen nichts mehr besitzen werden, weil der Staat ihnen quasi alles enteignet hat. Das heißt, ihre Grundstücke, ihre Immobilien, die sie gehabt haben, aufgrund der Umwelt dann verabschiedet haben, zum Beispiel jetzt irgendwelche Sanierungsgesetze, wo die Immobilien einen bestimmten Umweltstandard quasi erreichen müssen, damit man die überhaupt bewohnen darf. Und wenn sie dann alles verloren haben, dann haben sie sich ja quasi in diese totale Abhängigkeit vom Staat begeben. Das heißt, sie bekommen dann von diesem Staat dieses Bürgergeld oder dieses Grundeinkommen, was natürlich mit Bedingungen verknüpft sein wird, wo sie dann jeden Monat ein bestimmtes Kontingent eingeräumt bekommen werden, sagen wir 1000 Euro. Und davon gehen halt bestimmte Posten ab, wie zum Beispiel die Miete, die Nahrung, Telekommunikation und so weiter und so fort. Und ich vermute mal, in dieser Welt, die sie momentan schon kreieren, wo man alles mieten kann, von der Zahnbürste bis zum Staubsaugerroboter und ein Auto, werden sie die Menschen in der Zukunft auch über die Konsumgüter steuern. Dass du dir zum Beispiel jetzt keinen Laptop mehr kaufen kannst, um den zu besitzen, weil sie damit das argumentieren werden, guck mal, wenn du dir jetzt einen Laptop kaufst und wenn der kaputt geht, dann verdreckst du die Umwelt. Und somit müssen wir die 100%ige Kontrolle haben, wenn du deinen Laptop, wenn der nicht mehr funktioniert, musst du ihn zurückgeben an den Vermieter. Sie werden es den Leuten schmackhaft machen, dass die auch immer wieder instand gesetzt werden, repariert werden, dass sie die Umwelt nicht belasten und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt wird keiner mehr einen Laptop besitzen, weder eine Digitalkamera noch was anderes. Das heißt, es wird alles gemietet sein. Und sie werden natürlich auch an diese Mietgegenstände einen CO2-Abdruck mit dranhängen. Das heißt, wie viel CO2 ist entstanden bei der Produktion dieses Notebooks oder bei der Nutzung eines Fahrzeuges? Und die werden das dann mit dem Punktestand, mit diesen Sozialkreditpunkten quasi abgleichen oder mit dem CO2-Abdruck, der auch mit dieser digitalen Identität angebunden wird, wo man den Konsum auch über den Punktestand steuern kann und auch über dieses Einkommen. Was bleibt dir noch übrig? Oder wird es eventuell auch die Menschen vom Denken her ändern, wenn sie wissen, sie können alles haben, wenn sie sich anders verhalten, wenn sie horten, können sie ja nichts mehr. Sparen dürfen sie auch nichts mehr, weil das Geld ja jeden Monat abläuft. Ja? Das wird auf jeden Fall schon sehr spannend sein, aber vielleicht hast du auch noch ein paar Gedanken dazu.
Ja, in dem Moment, wo du halt nichts mehr sparen kannst, dadurch, dass das Geld halt ein Ablaufdatum hat, bleibt dir ja auch nichts anderes mehr übrig. Selbst wenn du irgendwo noch irgendwas hättest, könntest du ja, dadurch, dass es dann digitale Zahlungsmittel gibt, ja nicht einfach in den Laden gehen und sagen, so, ich kaufe mir jetzt aber trotzdem einen Laptop. Funktioniert ja dann nicht mehr, womit willst du das bezahlen? Und wenn die dann noch natürlich diese Klimageschichte mit einbauen im Sinne von, wir müssen besser mit unseren Ressourcen umgehen, und das sehen wir ja auch schon, dass sie das tun im Bereich zum Beispiel von Kraftfahrzeugen. Ne, sagen sie, ja, bringt ja gar nichts, wenn das die ganze Zeit rumsteht. Das ist total ineffektiv. Und wir sind so viele Menschen und wir haben so wenig Ressourcen und damit müssen wir schon da umgehen. Dann ist ja klar, wohin das geht. Die Frage ist ja nur, wenn du dir halt sowas mietest, dann kannst du das natürlich zum Beispiel ja monatlich tun, so ein Laptop, wenn du den immer brauchst. Aber die Frage ist natürlich auch, inwieweit können sie das noch steigern? Im Sinne von, du hast auch, sagen wir mal, keine Fritteuse, ja? Und du machst irgendwie eine Party und brauchst sowas und dann lässt du dir das irgendwie mit so einer Drohne anliefern. Ich meine, das sind ja alles Sachen, die haben die ja auch schon gezeichnet. Das ist ja nichts, was man sich jetzt sozusagen überlegt, sondern sie machen ja auch schon Werbung dafür seit Jahren in ihren kleinen lustigen Videos. Und das wäre auch alles gar nicht so schlimm, wobei ich ja immer ein Fan davon bin, die Sachen wirklich zu haben, wenn es nicht so steuerbar wäre, weißt du? Stell dir vor, wir wären jetzt eine WG. Es würde keinen Sinn machen, wenn du eine Bohrmaschine hättest und ich hätte eine Bohrmaschine. Dann könnte man sich die teilen. In dem Moment, wo aber keiner eine Bohrmaschine hat und du bekommst nur eine Bohrmaschine, wenn du lieb warst, dann ist es halt ein Problem.
Du hast natürlich vollkommen recht, wenn man sich das natürlich auch so vorstellt, wie du das jetzt gerade gezeichnet hast, dass man zum Beispiel jetzt nur einen Hammer hat oder nur eine Bohrmaschine, die ja vollkommen ausreichend eine WG ist, dann macht das ja auch irgendwie Sinn. Ich meine, wenn ich jetzt eine Bohrmaschine brauche, also das ist jetzt Stand heute, dann rufe ich meinen Kumpel an und sage, kannst du mir bitte deine Hilti mal kurz ausleihen? Ich weiß, er hat die auch teuer bezahlt und ich gebe ihm sogar irgendwie noch irgendwie eine Kiste Bier dafür oder was auch immer. Und es klappt ja wunderbar mit den Tauschen. Und ich vermute mal, es muss ja nicht jeder alles haben, aber es sollte schon die Option geben, dass man etwas besitzen darf, weil dann ist das Leben so leer, wenn man nichts hat und im Endeffekt auch immer die Angst haben muss, dass man ja quasi jederzeit das irgendwie verlieren kann. Das heißt, du hast zwar ein nettes Laptop, wo die Daten übrigens auch mit dem Trend immer in der Cloud ausgelagert werden. Das heißt, fast alle Anbieter, ob das jetzt Apple ist oder ob das jetzt Google-Handys sind, haben ja diese iCloud oder Google Cloud, wo die Daten auch schon zentral abgelegt werden. Guck mal, es geht ja schon mit Netflix so in diese Richtung, wo du ja eh die Filme auch nicht besitzt, aber dennoch glücklich bist. Du kannst Netflix anmachen, du schaust dir einen Film an, bist happy darüber, dass du jetzt einen Film guckst, aber du hast ihn physisch nicht da. Und wenn du dann für diese Leistung nicht bezahlst, dann kannst du ihn auch nicht sehen. Oder wenn du die Berechtigung dazu nicht hast, dann kannst du ihn auch nicht sehen. Früher gab es diese Videotheken. Ich weiß nicht, ob du dich an die Zeiten erinnerst, wo man sich noch richtig cool mit der Familie dahin begeben hat, um ja, sich ein paar Filme auszuleihen. Ich fand das immer richtig angenehm, oder du auch?
Ja klar, das war auf jeden Fall ein Highlight. Du, ich weiß auch noch, wenn man zum Beispiel damals ein Video geschenkt bekommen hat, man hat es ja nicht nur einmal geguckt, sondern so 10-mal oder so. Und mich hat das schon mal gestört, wenn man zum Beispiel in der Videothek einen coolen Film wieder zurückgeben musste. Aber man hatte ihn halt wenigstens eine Zeit lang sozusagen da. Wenn dir irgendwas gefallen hat, hast du es halt gekauft, weißt du?
Du konntest es aber trotzdem beeinflussen, weil du hast ja dafür die ganze Zeit bezahlt und solange konntest du ihn halt besitzen, ja.
Also von der Videothek ist auf jeden Fall keiner vorbeigekommen und hat dann gesagt, so pass mal auf, ich habe gehört, du warst jetzt aber nicht lieb, jetzt gib mir den wieder zurück.
Genau, und wenn ich das wirklich auch ganz hardcore übertreiben wollen würde, dann würde ich sagen, gut, der Film ist so gut, ich muss ihn mir kaufen. Dann hätte ich trotzdem die Option, mir den irgendwie zu kaufen. Zum Beispiel, weil ich ihn so gut gefunden habe. Okay, die meisten haben die natürlich kopiert, ja, ganz klar.
Aber jetzt überleg wirklich mal, ne? Du hast halt dieses Grundeinkommen und du kannst nichts sparen. Dann musst du das ja mieten. Es gibt ja diese Mietseiten heute schon. Du hast mir ja da letztens von so einer Seite erzählt. Ich habe mir das ja mal angeschaut. Ich war ja unglaublich schockiert, was man sich da alles schon mieten kann, weil das ja auch so unglaublich teuer ist im Vergleich zu dem, wenn du es dir halt wirklich kaufst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn es nur noch diese Mietangebote gibt und du musst es ja dann machen, dann könnte es ja auch zum Beispiel sein, dass die da Preisunterschiede machen. Dass die sagen, so, wenn dein Score so und so ist, dann bezahlst du mehr. Die können dich ja vollkommen fertig machen.
Ja, sie können das dann unterscheiden zwischen dem CO2-Abdruck eines Gerätes oder deines Verhaltens und können das dann in Abhängigkeit voneinander entweder dir das erlauben, das zu mieten, dass du jetzt dir zum Beispiel jetzt einen Staubsauger von Dyson mietest oder dass du dir zum Beispiel jetzt eine Digitalkamera mit einem bestimmten Objektiv mietest, um Fotos zu machen. Und je nachdem, wie die CO2-Werte sich daraus ergeben, dann kannst du es dann auch tun. Aber sie werden auch darüber auch bewusst die Menschen auch steuern, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, sie werden die Menschen über den Konsum steuern. Nicht mehr so primär über dieses Geld, sondern nur über den Konsum. Wenn du halt nicht artig gewesen bist und dir das neueste Medikament gespritzt hast, dann darfst du halt dieses Fahrrad nicht mehr mieten oder zeitweise besitzen.
Und dann siehst du ja auch im Außen, wer lieb ist. David, überleg mal zum Beispiel während Corona. Da gab es ja die 2G-Regel. Und da durften ja Ungeimpfte in manche Läden nicht mehr rein. Du durftest ja Lebensmittel kaufen, durchaus, aber du durftest ja zum Beispiel keine Handschuhe irgendwo kaufen. Wenn du das mal weiterspinnst, wir hatten das ja de facto alles schon, es wäre nur noch mal auf einem neuen Level, dass du dann sagen würdest, so pass mal auf, du darfst dir halt diese Sachen mieten, die für den täglichen Bedarf sind, ja zum Beispiel alles, was mit Kochen zu tun hat oder sowas, aber du darfst dann halt keine Konsole mehr ausleihen. Weil das gehört nicht zu den essentiellen Sachen.
Sie können natürlich auch an die Güter, die Sie dann auch verleihen, wie zum Beispiel jetzt eine Spielekonsole, ich meine, die verbraucht ja auch Strom und verbraucht somit auch CO2 und so weiter, die können das ja sich so ausmalen, wie sie es wollen. Und wie du schon richtig erkannt hast, wir hatten ja schon mit diesen ganzen 2G-Regelungen und so weiter die Situation, wo Menschen quasi ausgeschlossen worden sind oder bestimmte Sachen nicht kaufen konnten. Und wenn man jetzt die Maske einfach mit einem Punktestand ersetzt, du hast nicht den Punktestand 1 als Beispiel, die Maske ist jetzt ein Punkt, dann darfst du da nicht rein. Und wenn du jetzt den Punktestand 2 nicht hast, also Maske und Test, dann darfst du da nicht rein. Und wenn du den Punktestand 3 nicht hast, dann darfst du ja da und da und da nicht rein. Das heißt, die haben das ja schon theoretisch schon erprobt. Das heißt, du verhältst dich nicht systemkonform, darfst dann halt nicht da rein. Du hast dann aber halt eine Option, dir das online zu bestellen. Und wenn du demnächst dann halt nicht brav genug gewesen bist, dann verbieten sie selbst das den Menschen. Aber ich vermute mal, dass die Welt, wie wir sie kennen, in der Form überhaupt keinen Bestand mehr haben wird. Ich denke mal, das wird vieles digitalisiert. Die Läden werden abgeschafft, weil sie werden dann diese ganzen Supermärkte und diese ganzen großen Elektronikkaufhäuser damit begründen, dass sie abgeschafft werden, weil sie zu viel Strom verbrauchen. Sie werden das dann zentral vermieten. Es wird eine zentrale Vermietstruktur geben, wo sie dann den Menschen die Sachen bereitstellen. Die werden dann halt mit einer Drohne angeflogen oder mit einem Lieferdienst oder was auch immer und die Leute dürfen die dann halt nur zeitweise besitzen. Und ob die Leute dann glücklich sind, mag ich bezweifeln, weil das ist ein enormer Eingriff in die Lebensweise und die Denkweise der Menschen. Menschen besitzen gerne was, haben gerne was, an dem sie sich auch gerne erfreuen, ob das jetzt ein Digitalkramer ist. Ja, ich bin ja selber ein Fotograf. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass sie mir verbieten, jetzt meine Digitalkramer zu besitzen, dann stelle ich mir das schwierig vor. Weil man baut ja auch irgendwie eine Bindung zu dem Gerät auf, ja. Wenn das Gerät auch zum Beispiel teuer gewesen ist, dann, weißt du, man hat ja einen bestimmten Platz dafür. Man legt es ins Regal, schön staubgeschützt, damit kein Staub reinkommt. Oder man gibt damit ganz anderes um, wenn es einem gehört. Und man sieht ja genau das krasse Gegenteil davon, wenn einem was nicht gehört, wie das dann aussieht. Nämlich die Elektroscooter, wie sie überall auf die Boden hingeschmissen werden, überall umgekippt werden, die Fahrräder irgendwo im Dreck liegen, die Roller einfach in die Flüsse geschmissen werden, weil es einem nicht persönlich gehört. Man hat eine ganz andere Bindung zu etwas, was man selbst schwer erarbeitet hat mit seinem Fleiß, mit Überstunden, als wenn du das einfach so als digitale Zahlen auf dem Konto gutgeschrieben bekommst und dann nur für eine Zeit lang besitzen darfst. Ich glaube, dieses Konzept wird von den Menschen nicht so gerne gesehen. Vielleicht am Anfang, wo sie die Leute damit überfahren, wo sie dann sagen, guck mal, du kannst alles haben. Du kannst Digitalkammer, die damals 3.000 Euro gekostet hat, für 50 Euro im Monat. Kannst du haben, kannst du mieten. Wird dir niemals gehören, aber ey, das Ding wird immer in Stand gehalten. Wirst immer deine Freude mit haben. Und wenn da mal irgendwas abbricht, dann schickst du es ein, kriegst du wieder eine neue. Ist das nicht herrlich? Die Leute werden sie auf diese Art für dieses Businessmodell überzeugen. Aber ich weiß nicht. Also ich kann mir diese dystopische Zukunft nicht gut vorstellen. Also vorstellen schon, aber ich kann mich damit nicht anfreuen.
Ja, wir wären auf jeden Fall nicht die Gewinner davon. Wo siehst du deinen Score?
Null.
Ja, ne? Ja, genau. Und da hättest du jetzt schon ein Problem, ne? Weil wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man will irgendwo hinfahren und dein Score ist halt nicht gut genug, als dass du dir halt ein Auto mieten kannst, ja, dann fährst du schon mal nirgendwo hin.
Klar. Und das Wichtigste, was wir natürlich auch übersehen haben in dieser ganzen Dystopie, die sie für uns schon vorbereiten, sie werden natürlich mit ihren ganzen digitalen Infrastrukturen auch argumentieren, es wird nie wieder Krieg geben. Und was Krieg bedeutet in meiner Welt, für mich bedeutet Krieg erstmal primär Bevölkerungsreduktion, ganz klar, und Enteignung, weil erstmal werden die Menschen weggemacht, die sie vielleicht als überflüssig empfinden, und in der zweiten Stufe beschlagnahmen sie ja quasi das ganze Geld hier, die ganzen Ersparnisse, Bankguthaben, eingezahlte Versicherungsbeiträge, Rentenbeiträge. Das heißt, was passiert mit diesem ganzen Geld? Was geschah eigentlich mit dem Geld der letzten vergangenen Kriege? Wer hat es bekommen? Wurde es aufgeteilt? Nein. Wer hat es? Es wird darüber nicht gesprochen, aber ganze Areale wurden weggebombt, wo Menschen gelebt haben, die Land besessen haben, die Häuser besessen haben. Die sind tot. Wer hat das Geld? Wer hat die Grundstücke? Wer hat die Immobilien? Das sind Fragen, die sich heutzutage selten jemand stellt. Aber es ist leider so, dass jeder Krieg eine Art Enteignung ist, wo die oberste Kaste davon natürlich immer profitiert. Und wenn wir das jetzt in unsere dystopische Welt transportieren, wo sie dann durch die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, dann auch den Leuten bestimmte Medikamente aufzwingen können, durch Erpressung. Nimmst die oder du hast dann halt keinen Zugriff mehr aufs Reisen. Oder du darfst deine 15-Minuten-Stadt nicht verlassen. Oder du darfst deinen Radius, der halt früher 20 Kilometer betrug, auch nicht mehr übersteigen. Oder die werden die Leute einfach damit abstrafen. Dann können sie trotzdem durch diese Mittel der WHO, durch die Medikamente, die sie verabreichen, die Bevölkerungsreduktion auf einem ganz gechillten Weg auch unten halten. Die sorgen ja schon für die Infrastruktur momentan durch die WHO, diesen Machtaufbau, den sie momentan praktizieren. Die wollen immer mehr Befugnisse und dieses GERM-Team und so weiter und so fort. Dass sie dann es möglichst bequem haben, den Menschen jede toxische Chemikalie spritzen zu können und dadurch natürlich auch ihr Fortpflanzungsverhalten dadurch auch negativ beeinflussen werden, ganz klar. Sie müssen dann quasi keine Kriege mehr führen. Sie spritzen die Leute einfach weg, ja. Und wenn man den Leuten das natürlich als hilfreich verkauft, als die Lösung oder als das Wundermedikament, da werden die Leute das auch tun, wie sie das auch schon seit 2020 tun. Und das Endergebnis sehen wir auf vielen sozialen Netzwerken, auch teilweise auch in den Medien, dass es immer mehr Menschen gibt, die darunter zu leiden haben, entweder irgendwelche Behinderungen haben oder gestorben sind.
Du kannst mit abhängigen Menschen alles tun. Das ist halt so das große Problem, ne, was ich sehe. Und wir geraten halt immer mehr in diese Abhängigkeit. Wir lassen das ja auch dann teilweise zu. Und jetzt, wo wir halt noch die Möglichkeit haben, dagegen etwas zu tun, sind so viele Menschen so unglaublich still. Ich glaube, dass viele Angst haben, aber ich glaube auch, dass die meisten Menschen das überhaupt noch gar nicht realisieren, dass wenn man das mal durchspielt, wie schnell das gehen kann, dass wir halt überhaupt gar nicht mehr handlungsfähig sind. In dem Moment, wo du überhaupt gar nicht mehr mobil sein kannst, weißt du, diese 15-Minuten-Städte, vielleicht müssen die da überhaupt gar keine Zäune oder irgendwas drum machen. Weil wenn du einfach nicht mobil sein kannst, weil du dir nichts mieten darfst aufgrund deines schlechten Scores oder wie auch immer, dann bist du einfach in deinem Radius gefangen.
Ja, du bist in deinem Radius gefangen schon aufgrund der Technologie, die dich dann überall umgibt. Wir haben ja überall auch diese Überwachungskamera und du hast ja von dieser EIDAS gesprochen, auch 2.0, wo Biometrie auch eine große Rolle spielt. Das heißt, die Menschen werden sich auch schon so verhalten, dass sie auch diese bestimmten Zonen auch nicht verlassen werden, weil sie natürlich, wenn sie es dann tun, befürchten müssen, dass sie dann am nächsten Monat den Fernseher nicht mehr mieten können. oder das Laptop nicht mehr besitzen dürfen. Das heißt, sie werden die Freiheit der Menschen gravierend verändern. Und du hast auf jeden Fall einen ganz wichtigen Aspekt gesprochen, Angst. Angst lähmt die Menschen. Das ist das große Problem. Angst lähmt die Menschen. Frei zu sprechen, frei zu denken. Und wenn wir jetzt so eine Berichte sehen, wie zum Beispiel da vor ein paar Wochen mit diesen ganzen Reichsbürgern, diese Inszenierung, die sie da mit den Medien vollzogen haben, um auch bestimmte Gesetze wieder zu verabschieden, hier Waffenrecht und so weiter und so fort, dann dienen diese ganzen Sachen natürlich dazu, die Menschen einzuschüchtern. Weil wenn jemand Angst hat, der gehorcht. Wenn jemand keine Angst hat, der macht einfach straight weiter. Der lässt sich von keinem beirren. Angst spielt in seinem Konzept, in seinen Gedankenwelt überhaupt keine Rolle mehr.
Also wenn man diese ganze Agenda betrachtet, gab es bisher, so blöd sich das auch anhört, relativ wenig, wovor man Angst haben müsste. Das, was im Moment passiert, ist nichts dagegen, als das, was uns erwartet, wenn wir jetzt stillsitzen, weißt du? Und das ist das, was die Menschen halt in Masse verstehen müssen. A, was diese Agenda ist und B, was es bedeutet, wenn wir als Menschheit nichts dagegen tun.
Absolut. Ich meine, die größte Angst, die die Menschen momentan haben, ist die Angst vor den Gewalttätern. Ja, das heißt, die Gewaltmonopole des Staates lösen bei den meisten die größte Angst aus. Dass man zum Beispiel zu Hause überfallen wird, mitten in einem Podcast, oder dass man zum Beispiel ja einfach eine Hausdurchsuchung bekommt, wo die Geräte weggenommen werden. Und das Trauma, was sie dann der Familie hinterlassen, ja, das Leid, was sie dann den Leuten hinterlassen, führt ja dazu, dass sich die Menschen davon immer weiter distanzieren, weil sie auch nicht diese Erfahrung ja erleben wollen. Und so haben sie ja die Leute in der Hand. Mit Angst kann man Leute beeinflussen und lenken. Und natürlich ist das, was dann demnächst auf uns zukommt, viel schlimmer, viel gravierender als jede Hausuntersuchung, als jeder SEK-Einsatz, den man hinter sich gebracht hat. Weil das wird unser Leben vernichten, unsere Freiheit komplett auflösen. Und ich glaube kaum, dass die Leute darüber glücklich sein werden, dass sie bloß nur in einem Radius von 15 Minuten unterwegs sein dürfen und dass sie nichts mehr besitzen dürfen. Ich glaube das nicht. Und wenn ich mir das natürlich diese ganze Umweltagenda vorstelle, da werden sie sogar den Leuten, die werden die Familien spalten. Sie werden nicht nur jetzt die Menschen in bestimmten Arealen, in bestimmten Zonen quasi gefangen halten, ohne Zäune, ohne Mauern, sondern sie werden sie auch von ihren Familien distanzieren.
Da musst du mal Eltern von Teenagern fragen, inwieweit diese Indoktrination schon fortgeschritten ist. Wir haben das ja gesehen bei Fridays for Future, als die Kinder auf einmal freitags alle zu diesen Veranstaltungen wollten und die dann die Eltern auf einmal kritisiert haben, weil sie Auto gefahren sind oder weil sie sich sonst in irgendeiner Weise nicht klimaneutral verhalten haben. Erinnerst du dich?
Definitiv. Und das gehört ja auch dazu, was auch die Schulen und die Bildungseinrichtungen so gefährlich macht, weil sie natürlich auch durch die Schuleinrichtungen auf die Kinder so weit Einfluss nehmen, dass sich die Kinder dann von ihren Eltern distanzieren. Das heißt, sie versuchen sogar extern den Familienfrieden quasi zu schaden mit diesen kranken Ideologien, die sie denen in die Köpfe hauen, wo es kein neutralen Diskurs gibt darüber, was das alles auf sich hat, sondern sie gezielt wirklich Kinder gegen die Eltern hetzen und sich dann die Kinder im Umkehrschluss von den Eltern distanzieren, um natürlich möglichst früh natürlich das Elternhaus zu verlassen, damit man die eigene Freiheit dann hat. Und ich bin ja eher so der familiäre Mensch. Ich halte viel von Familie und mit der Zerstörung der Familie haben sie auch dieses Land auch grundauf verändert und natürlich nicht zum Positiven, sondern zum Negativen. Früher gab es Familien, die ziemlich viele Kinder hatten. Heutzutage ist es verpönt und es ist was Schlechtes, jetzt Kinder zu haben und Familien, die zusammenleben, ja, wie, du wohnst noch bei deinen Eltern, ey, das geht ja gar nicht, ist ja Loser und hast nicht gesehen. Aber die verstehen den Hintergedanken nicht dahinter, ja. Das Zusammenhalt, Familie, Stärke, Stammbaum, ja, Zusammengehörigkeit, dass man ganz andere Qualität erreicht, ja, dadurch. Und man hat auch viel mehr Macht, regionale Macht. Wenn es jetzt Großfamilien gäbe, ja, die zusammen wohnen, auf so einen Familiensitzen sozusagen, dann hätte es eine ganz andere Struktur. Ja, wenn sich dann zwei Familienclans dann treffen, ja, und darüber reden, was diese korrupte Regierung jetzt gerade macht, dann wäre das Thema, würde es nicht lange existieren. Da würden sich die Familien nämlich zusammentun mit anderen Familien. Da würden sie sagen, nee, so geht's nicht weiter. Aber wenn man die Leute jetzt in kleine Stückchen hacken kann, Familien zerstören kann, Kinder von ihren Eltern distanzieren kann, dann hat der Staat natürlich sie auch in der Hand. Ja, durch diese Indoktrination, die in den Schulen stattfindet.
Diese ganzen Strukturen wurden ja auch schon während Corona im Prinzip extrem geschädigt. Wir haben gesehen, wie auf einmal Freunde oder auch Familienmitglieder komplett auseinandergerissen wurden, nur weil die einen halt der Meinung waren, dass das gefährlich ist und die anderen halt nicht. Es war die Impfung, die die Menschen sozusagen gespalten hat. Und im Endeffekt war es ja nur dieses mediale Aufeinanderhetzen, dass die Politik den Menschen so sehr Angst gemacht hat, dass sie sogar, ich sag jetzt mal wirklich, Familie und Freunde verraten haben für diese Ideologie. Und das kann natürlich auch mit anderen Themen passieren. Und das ist ja so gefährlich. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man, egal was jetzt passiert ist in dieser Zeit, vielleicht dann doch noch mal den Schritt auf die Familie oder auf die Freunde zumacht, weil wir sehen ja, dass diese ganze Agenda gegen jeden gerichtet ist. Und deswegen ist es ja auch so essentiell, meiner Meinung nach, dass wir jetzt in dieser Zeit zusammenhalten.
Naja, das Problem haben wir auch in der Spaltung durch die Medien erlebt, wo sich dann Familien voneinander isoliert und distanziert haben. Familien, die ihr ganzes Leben zusammen interagiert haben, haben sich auf einmal zu Feinden verwandelt. Oder Freunde und Bekannte haben ihre Freundschaften gekündigt, weil man halt eine ganz andere Ansicht darüber hatte, was diese Pandemie angeht. Oder in anderen Strukturen haben wir das aber auch wieder erkannt, auch in der Widerstandsbewegung, wo Menschen sich wegen einem einzigen Thema oder einer einzigen Ansicht voneinander distanziert haben, wo sie sich dann gegenseitig entweder verraten haben oder sich voneinander ja losgelöst haben, weil jemand nicht zu 100% deckungsgleich war mit seinem Wissensstand.
Das mit der Spaltung, das ist ein total großes Thema, ne? Und das muss meiner Meinung nach auch überwunden werden. Ich fand das sehr schön, mit dir zu quatschen. Wir sind da, glaube ich, auch in vielen Punkten vollkommen beieinander. Und ich glaube, dass wir diese Zukunft auch für uns persönlich ja auch natürlich ablehnen und alles dafür tun werden, dass die Menschen immer mehr ins Bewusstsein darüber kommen.
Du hast natürlich vollkommen recht. Wenn wir etwas Positives in dieser Welt verändern wollen, müssen wir natürlich ein Bewusstsein dafür schaffen und das geht nur halt über Informationen. Das heißt, wir müssen Informationen streuen, wir müssen die Leute mitnehmen, wir dürfen keinen zurücklassen. Das ist, wir befinden uns theoretisch in einem Krieg. Ja, wenn wir in einem Gefecht sind, da lassen wir auch nicht unsere Kameraden links liegen, sondern nehmen wir sie mit. Und so sollten wir uns auch verhalten, dass wir die Leute mitnehmen, an die Hand nehmen. Und es gibt natürlich Menschen, die nicht alles verstehen und sofort begreifen. Es sind wie kleine Kinder, wo wir die Geduld aufbringen müssen, ihnen etwas zu übermitteln. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann werden sie uns folgen, dann werden sie mit uns gehen. Aber mit Gewalt, mit Aggression oder mit Wut wird man gar nichts erreichen. Und deswegen sollte man auch selber auch an der Gesprächsführung arbeiten, wie man mit den Menschen kommuniziert, wie man sie abholt, auch selber sich austesten, sich selbst auch erweitern in der Form, wie man auf die Leute zugeht. Und ich denke mal, wenn wir eine bessere Welt für uns haben wollen, wenn wir in einer gerechten Welt leben wollen, ohne Krieg und ohne systematischen Raub durch die Regierungen, wo wir einen Großteil unseres Geldes, unserer Freiheit verlieren. Wenn wir diese negativen Dystopien nicht selbst erleben wollen, dann müssen wir zusammenhalten, dann müssen wir zusammen agieren, dann müssen wir zusammen für eine gute Sache einstehen und dann werden wir es auch schaffen. Aber da muss auch jeder mitarbeiten, so viel er kann und so weit ihn seine Fähigkeiten treiben.
Da kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Du weißt, dass ich sehe das ganz genauso. Es ist unglaublich wichtig, die Menschen mitzunehmen, weil im Endeffekt, wenn die Menschen sich darüber bewusst wären, was hier gerade passiert, dann würden die auf jeden Fall an unserer Seite kämpfen, weil sie natürlich ja auch nicht in dieser dystopischen Zukunft leben wollen würden. Natürlich ist das mit der Spaltung auch ein ganz, ganz großes Problem in dieser Bewegung. Und da würde man sich natürlich wünschen, dass die Menschen viel mehr zusammenkommen. Und auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir zu quatschen. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Magst du lieber Hunde oder Katzen?
Ich glaube, ich bevorzuge Katzen, weil die so eine sanfte, ruhige Seele haben.
Ich glaube, dann können wir uns nicht nochmal hören, weil ich mag lieber Hunde.
Also das geht ja nun gar nicht. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Moment gekommen, den Podcast zu beenden. Du magst Hunde, ich mag Katzen. Das geht nicht. In diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
Ich distanziere mich aber vorher noch von dir. Aufs Schärfste. In dem Sinne. Bis bald.
Bis bald.